Vielen Dank, mein Schatz. So, ich nehme wie immer auch unseren Live-Chat mit nach vorne. Liebe Grüße an all die, die schon geschrieben haben. Ich freue mich immer, wenn ihr was schreibt, wo ihr herkommt, was ihr macht. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, auch gerne einen Gruß reinschreiben. Da freuen sich alle mit. Ist noch jemand da? Ist so dunkel bei euch. Aber ich glaube, da sitzt noch jemand irgendwo. Oh ja, der Rauch und die Dunkelheit. Ihr könnt mich aber gut sehen, oder? Ja, gut. Prima. Ja, das Thema heute ist ja ohnehin ein Herzensanliegensthema von mir. Das wisst ihr, wenn ihr mich länger kennt. Vaterschaft. Da fängt ganz viel an. Wir haben gerade jetzt vorgestern einen Film geschaut. Einer der schönsten Vaterschaftsfilme, die ich kenne, muss ich sagen. Guardians of the Galaxy Teil 2. Kennt denn jemand?
Jawohl.
Leute. Leute. Da siehst du, was fehlende oder üble Väter alles vermurksen und aber auch, was passieren kann, wenn ein echter Vater sich hingibt. Der blaue Kamerad, wie hieß er noch?
Londo.
Ja, Londo, genau. Londo, ich meine, das war auch kein Lieber, aber der hat seine Vaterschaft gelebt, der hat sein Leben gegeben, tatsächlich zum Schluss. Und ja, das ist, was Väter eigentlich tun. Die geben ihr Leben für ihre Familie, für ihre Kinder, für ihre Ehefrau. Und da reden wir heute ein bisschen, und zwar von verschiedenen Seiten betrachtend, drüber. Väterlichkeit, sagte mal jemand, ist nicht nur eine Rolle, es ist eine Grundlage. Da baut ganz viel drauf auf. Wenn ich nur eine Rolle spiele, reicht nicht. Menschen ohne Vaterschaft kämpfen mit tiefer Unsicherheit, falscher Entscheidungen, viele falsche Entscheidungen und auch unkontrollierbaren Gewohnheiten. Das siehst du oft bei Männern wie Frauen, die das vermissen, einen guten Vater gehabt zu haben. Was fehlt einer vaterlosen Generation? Das ist eine amerikanische Statistik, aber ich glaube, die sieht in Deutschland ganz ähnlich aus. 90% aller obdachlosen und entlaufenen Kinder stammen aus vaterlosen Haushalten. Das ist das 32-fache des Landesdurchschnitts. 85% aller Kinder mit Verhaltensstörungen stammen aus vaterlosen Familien. Immer noch das 20-fache des Durchschnitts. Und ebenfalls 85% aller Jugendlichen in Gefängnissen kommen aus vaterlosen Familien. Auch hier das 20-fache des Durchschnitts. Jetzt sag mir doch mal, einer Vaterschaft wäre nicht wichtig. Könnte man eigentlich schon aufhören, ne? Eigentlich ist jetzt schon alles klar. Lasst uns gute Väter sein. Was vermisst ein vaterloses Kind? Ich glaube, das sind ein paar Schlüsselpunkte, die ich möchte ich kurz zusammenfassen als ersten Punkt von heute. Was vermisst ein vaterloses Kind? Natürlich ist der Gegensatz dann, was hat ein gut gevatertes Kind? Oder was kann ich als Vater oder was sollte ich als Vater sicherstellen für mein Kind? Und einiges davon auch für mein Enkelkind, wenn du Enkelkinder hast. Also durchaus lässt sich das auch weiterspinnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich geriet als Kind jeden Tag in Schwierigkeiten. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich war respektlos. Ich habe im Handumdrehen destruktive Dinge getan. Und dazwischen war ich auch mal ein nettes Kind. Kommt das jemandem bekannt vor? So, das ist deine Kindheit vielleicht. Vielleicht waren die auch alle ganz perfekt, also ich war es nicht. Zu meiner Teenagerzeit lebten meine Eltern getrennt. Und es gab in unserem Haushalt keinen männlichen Fels. Es gab zwar einen Mann da, aber das war ein großer Bub irgendwo, der war nicht wirklich jemand, wo du sagen musst, boah, der hat Verantwortung und nee, gar nicht. Da war kein Fels, der für Werte stand. Machst du mich korrigieren, das ist. Helfen dir weiter, dass du besser wirst, als du vorher warst. Vielen Dank, Alexander. Also bei uns gab es so jemanden eben nicht in meiner Teenagerzeit, nicht im Haus. Ich hatte einen Vater, aber der wohnte eben woanders. Wir sahen uns auch regelmäßig und das war auch gut, ein gutes Verhältnis. Aber es war eben nicht dasselbe, wie wenn der Papa im Haus ist und die Sache führt und Vorbild ist und man kann das jeden Tag sehen und so. Das, was man in dieser Zeit einfach braucht, ja. Es heißt in der Bibel in Sprüche 25, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Und da neigen wir Männer durchaus zu, unbeherrscht zu sein.
über die Stränge zu schlagen. Gerade als junge Männer, ja, wollen dann die Grenzen ausfindig machen. Und das sind ja viele gute Dinge auch drin. Aber es geht eben auch schief, wenn da keiner ist, der mich korrigieren kann. Dann kann es destruktiv werden. Also ich hatte zumindest in meiner Jugendzeit, ich hatte eine sehr rechte Gesinnung. Also wir haben uns mit Hitlergruß in der Limburger Altstadt gegrüßt. So war ich drauf. Ja, das, weil wir hatten so Väter, in Anführungszeichen, die aus der rechten Szene kamen, die so uns Jugendliche so ein bisschen versucht haben zu führen, zu verführen. Und ich war auch mit sehr gewaltbereiten Jugendlichen unterwegs. Meine Clique, wir waren, also da habe ich schlimme Dinge miterlebt und teils auch mitgemacht, ja, wo ich heute überhaupt nicht stolz drauf bin. Und das ist oft das Ergebnis, wenn der Vater fehlt, der dir sagt, hey Junge, das macht man nicht, das ist falsch. Wir haben einen Ehrenkodex in verschiedenen Bereichen und das wissen meine Jungs auch, also gerade die Jungs, die führe ich da als Mann auch ein bisschen klarer. Sagt, ein Trümper lügt nicht und er betrügt auch nicht und er verspricht nichts, was er nicht hält. Sind wir immer perfekt dabei? Nein, aber das ist die Richtung. Das ist ein Ehrenkodex. Und ich glaube, ein Ehrenkodex zu haben, ist eine gute Sache. Ja, Werte zu haben, wo man sagt, die verteidige ich, das verstehe ich. Und das darf mich was kosten. Ja, muss nicht jeder mögen. Aber ich weiß, warum ich es tue. Also ich glaube, das Erste, was wir brauchen, was ein vaterloses Kind verzweifelt braucht, ist Verantwortlichkeit. Dass es verantwortlich gemacht wird, auch für das, was es tut. Dass nicht alles durchgeht. Ihr kennt dieses Beispiel von meinem alten Mentor Larry Stocksill, der vor Gericht musste, weil sein Junge Mist gebaut hat. Und dann rief der Richter ihn so nach vorne. Er ist Pastor von einer 10.000-Mann-Gemeinde in Amerika, also einflussreich in seinem Ort dementsprechend. Und der Richter holt ihn nach vorne und flüsterte ihm zu, Pastor Larry, ich bin die Vertretung von dem Richter, der normal hier sitzt. Ich gehe in deine Gemeinde. Sag nur ein Wort, dann lasse ich deinen Jungen laufen. Und Larry sagte, bitte gib ihm das volle Maß von dem, was er verdient. So, und es waren dann also 60 Arbeitsstunden irgendwo, war jetzt kein Mord oder sowas, aber es waren eben Dinge, wo der Junge lernen musste, ey, ich bin verantwortlich für das, was ich tue und ich zahle einen Preis dafür. Und heute ist dieser Junge Pastor von der 5000-Mann-Gemeinde, weißt du? Aber der ist durch eine Schule gegangen, der hat einen Vater gehabt, der hat nicht alles schön geredet und glatt gemacht, sondern der hat gesagt, Junge, du hast Mist gebaut, dafür zahlst du jetzt auch. Dafür stehst du ein, dann lernst du, wie Leben funktioniert. Viele Kinder lernen das nicht mehr, weil kein Vater da ist, der das sagt. Mütter sind dann schon ein bisschen weich, oder? Manchmal. Die lassen dann Dinge durchgehen oder sagen einfach nichts mehr und geben irgendwann auf und so. Weil da gehört auch ein Vater hin. Das ist der Part, der uns Männern eigentlich zusteht, hier in dieser Weise Familie zu bauen. Die Mütter haben einen anderen Part, da reden wir jetzt heute nicht drüber. So, aber das Zweite, was jemand braucht, jeder von uns brauchte oder auch noch braucht, ist die Kraft eines lebendigen Beispiels. Verantwortlichkeit ist die eine Sache, das lebendige Beispiel ist die andere Sache. Im Laufe der Geschichte haben Väter ihre Fähigkeiten an Söhne und Töchter weitergegeben. Etwas in ihnen sagt ihnen, dass sie es ihren Kindern schuldig sind, sie für die Zeit zu erziehen, in der sie nicht mehr da waren. Väter, jede ihre Bewegung, alles was du tust als Vater, ist Training. Zum Guten oder zum Schlechten? Ihr habt vielleicht schon gemerkt, ihr Väter, Kinder machen das nach, was du tust, nicht das, was du sagst. Wenn du in der Klimmstempel da stehst und sagst, rauchen ist aber nicht gut, hör auf zu rauchen. Wie glaubhaft ist das? Ja, und so gehen manche Väter um. Sagen zwar die richtigen Dinge, leben sie aber nicht. Oder hey, du musst zur Kirche gehen, bitte geh mit der Mama in die Kirche. Ja, Papa geht nicht, alles klar, das spricht lauter, oder? Das spricht lauter. Ich habe von meinem Vater gelernt, wie man raucht und wie man Alkohol trinkt. Papa, guck zu, ich mache dich hier nicht schlecht, Papa, du bist ein super Papa. Aber wir waren damals alles keine Christen. Das habe ich gelernt, das habe ich mir abgeguckt, weil das hat mein Papa gemacht, das hat auch ein anderer Mann in meinem Leben gemacht, ein anderer Vatertyp. Und das war eben, was Männer machen. Die trinken Alkohol und die rauchen. So, das habe ich gelernt, das habe ich mir einfach abgeguckt. Das musste mir keiner beibringen, ich habe das beobachtet. Aber ich habe auch von meinem Vater gelernt, dass man niemals als Mann seine Hand gegen eine Frau hebt und niemals seine Hand gegen seine Eltern. Das war Trümpermaßstab damals schon. Ganz, das habe ich gelernt. Das hat er mir klar gesagt und das hat er mir vorgelebt. So, weißt du lernst von Vätern beides.
Und Väter haben oft das selbst nie gelernt, worauf man achtet. Deswegen ist es heute eine Chance für jeden, der Vater oder Großvater ist, nochmal zu gucken, wo könnte ich an meiner Vaterschaft, Großvaterschaft noch was ändern. Weil solange wir atmen, können wir uns verändern, stimmt's? Und manchmal ist die einfache Veränderung zu sagen, ich bitte mein Kind um Vergebung für das oder das, wo ich jetzt merke, ich habe es falsch gemacht, deswegen hat mein Kind jetzt vielleicht ein Problem in dem Bereich. Hätte ich es damals anders gemacht, wäre es anders ausgegangen. Was nicht heißt, dass wir Väter für alles verantwortlich sind, was unsere Kinder nachher tun. Ja, erwachsene Kinder treffen eigene Entscheidungen und die können auch Dinge verändern. Die müssen nicht alles übernehmen, nur weil wir es falsch gemacht haben. Ein Kind sieht seinem Vater genau zu, wie er Gras mäht, wie er Reparaturen im Haus ausführt, wie er schwitzt, wie er sich auf dem Weg zur Arbeit macht. Er beobachtet, wie er sein Temperament unter Kontrolle hält und seine Gefühle zurückhält. Es beobachtet, wie er mit seiner Frau, mit anderen Frauen umgeht, wie er mit Alkohol, mit unanständigen Filmen oder Tratsch umgeht. Es kopiert ja sogar seine Mimik und seinen Humor. Den Umgang mit Leben, Geld und Menschen lernen Kinder von ihrem Vater. Ich bin immer wieder erstaunt gewesen, wenn ich es bei meinen Kindern so beobachte. Manchmal hast du ja das Gefühl, wenn die Kinder so Teenager sind, du als Vater bist der, der keine Ahnung hat von irgendwas. Kennt ihr das Gefühl als Vater? So, ich habe das ein paar Mal gehabt in meinem Leben. Ich bin der Letzte, der irgendwas sagen kann, weil die wissen ja alles viel besser als ich. Aber dann habe ich immer wieder mitbekommen, wie dann eins meiner Kinder an anderen Orten exakt meine Worte gebraucht hat, um Dinge zu erklären, die es bei mir noch in Frage gestellt hat. Aber da ist doch was rübergekommen. Es ist doch was hängen geblieben. Es war aber jetzt schon wieder seins. Es war nicht mehr meins. Es ist angekommen. Ich will nur sagen, es ist nicht alles vergeblich, was wir tun, auch wenn es manchmal scheinbar nicht genommen wird. Ich hatte eine schöne Begegnung vor kurzem. Ich war Brötchen holen, ein Bäckereifachgeschäft. Und ich hoffe, ich darf das erzählen, Grace. Und Grace und auch Rafa, die haben eine Weile bei dieser Firma gearbeitet, haben Brötchen verkauft, Brot verkauft. Und ich sprach die Frau, die da stand, die wusste ich, das war eine der Personen, wo meine Tochter ganz viel mit zusammengearbeitet hat. Sag hallo, ich bin übrigens der Papa von der Grace und so. Und dann bleibt ich stehen, guck mich an. Wie geht's dir? Und fragt dann und hat die Hochzeit auch geguckt auf YouTube und war schon dabei, weiß, dass sie in Daubern wohnt. Und dann sagt sie, wissen Sie, dass Sie ihr größtes Vorbild sind? Und dann guckt sie mich gut an, Sie wissen das. Ja, das hat sie mir wirklich mal gesagt. Und das hat diese Dame so beeindruckt. Das hat mich wiederum beeindruckt. Wow, guck mal da. Sagt sie, das ist nicht normal, dass der Papa das größte Vorbild für ein erwachsenes Kind ist. Das ist nicht normal. Ich weiß, dass das nicht normal ist. Und ich weiß, dass das ein Riesengeschenk ist. Und ich freue mich da immer wieder drauf, wenn ich das so mitbekomme, dass ich auch Vorbild sein darf für meine eigenen Kinder. Das ist doch schön. Das ist doch ein Traum. Hätte ich nie gesagt mit 18 über meinen Papa, obwohl das ein guter Papa war. Aber ich hätte es nie gesagt. Ich war Rebello, weißt du, so kaputt halt. Kaputt. Okay, das war der zweite Punkt. Also wie gesagt, wir brauchen die Kraft eines Alltagscoachs, dieses Verantwortlichkeitsding, das brauchen wir. Und wir brauchen auch das Vorbild, das lebendige Beispiel, also Training. Training ist wichtig. Ich brauche Training in meinem Alltag. Ich muss sehen, wie man Dinge macht als Mann und auch als Frau. Und da ist der Papa ganz, ganz wichtig. Und das Dritte, was wir brauchen, ist Bestätigung. Bestätigung. Die Macht eines zufriedenen Mentors, den du als Papa sein sollst, der deinem Kind zeigt, hey, das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Das gefällt mir. Ich kann mich noch gut daran zurückerinnern, vor 42 Jahren, als mein Klassenlehrer meinen Aufsatz vor der ganzen Klasse als brillant lobte und Teile davon vorlas. 42 Jahre her. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass vor 36 Jahren mein Kompaniechef mich vor der ganzen Truppe zum Unteroffizier beförderte und meine erstklassigen Leistungen hervorhob. Vor allem der ganzen Kompanie. Und ich erinnere mich noch genau an den Moment, wo der Vorstandsvorsitzende der AOK Hessen mir vor 28 Jahren in Homburg-Ohm mein Abschlusszertifikat vor allen Mit-Azubis und der kompletten Lehrerschaft überreichte und mich als den besten Azubi meines Jahrgangs auszeichnete und mir eine grandiose Zukunft im Unternehmen vorhersagte. In diesen Momenten, und die hast du auch, die sehen nur anders aus, in diesen Momenten stand die Zeit still.
Bestätigung ist ein Zeitpunkt, an dem du davon überzeugt bist, dass du die Welt verändern kannst. Und diese Macht haben Väter mehr als jeder sonst. Das waren alles Vaterfiguren. Aber was ist, wenn dein Kind diese Dinge nie hört? Was, wenn sie das Gegenteil hören? Ich erinnere mich nämlich auch noch sehr genau, was vor 46 Jahren meine Sportlehrerin gesagt hat. Als wir unten an der Lahn entlang joggten, Schuljogging, ich war 9 Jahre alt. Wir joggten von Eichhofen nach Limburg unten an der Lahn entlang. Und sie sagte vor der ganzen Klasse, du läufst ja wie eine Schwuchtel. Das war das Signal, ich kann keinen Sport machen. Ich bin der unsportlichste Junge auf der Welt. Und ich habe es geglaubt damals. Es hat eine Weile gedauert, bis ich da wieder rauskam. Weil dieses Wort, das war die Klassenlehrerin, und die sagt sowas. Oh, das hat mich tief getroffen. Alle haben gelacht natürlich. Ne? Für sie war das nur ein Satz. Man war selbst noch eine junge Frau damals, vielleicht Mitte 20. Aber für mich hat es zerstört in dem Moment. Auch das machen Worte mit uns. Ein sehr wichtiger Mensch sagte mir mehrmals, und auch vor anderen, du hast zwei linke Hände. Du kannst handwerklich nichts drauf. Mein bester Freund damals war ein super Handwerker. Das war der Held. Ich war die Null. Auch das macht was mit dir. Vor allem, wenn du es öfters hörst und wenn du es von Leuten hörst, die dir wirklich wichtig sind. Was geschieht, wenn ein Kind hört, du wirst niemals etwas erreichen? Was ist, wenn deine Identität dumm, Versager, unfähig, schwach ist? Wenn es das ist, was du mitbekommen hast, vor allem von deinem Vater, aber auch von anderen Autoritätspersonen, Lehrer, auch die Mutter, Großeltern. Kannst du dem Leben jemals mit dem Mut und mit der Tapferkeit eines Champion begegnen, wenn das deine Ausgangsposition ist? Ich glaube nicht. Da braucht man Heilung. Ich brauchte Heilung an dem Punkt. Ich brauchte Heilung von meiner Vaterwunde, die da war. Ich gebe da keinem die Schuld für, um Gottes Willen. Mein Vater hat selbst eine Vaterwunde. Sein Vater kam erst aus dem Krieg, als er schon ein kleiner Junge war und er hat ihn überhaupt nicht erkannt und ist anders groß geworden mit Kindermädchen und diese Dinge. So. Wenn du weiter zurückguckst, Vatergeneration nach Vatergeneration, du siehst Wunden über Wunden. Sieh den Zweiten Weltkrieg, was dort für Wunden in die Vaterreihen in unserem Land geschlagen sind. Geh noch einen Krieg zurück, Erster Weltkrieg. Die Väter wurden zerstört. Die kamen zurück, wenn sie zurückkamen, kaputt. Oft körperlich deformiert, aber hier oben, fertig, kaputt. Die haben so viel Elend gesehen, was kein Mensch sehen sollte. Und sollten dann noch Väter sein, weißt du, die waren fertig. Die konnten gar nichts mehr geben, schreien und Tracht Prügel, das konnten sie noch. Und so sind Generationen von deutschen Männern aufgewachsen. Und dann fragen wir uns ja, warum ist mein Papa so gewesen? Wahrscheinlich war er besser als die Generation, von denen ich gerade rede. Also es geht nie um Schuldzuweisung heute, um Gottes Willen. Auch nicht deinem Vater gegenüber. Es gibt keinen perfekten Vater auf dieser Erde, der menschlichen Fleisch ist. Es gibt einen, aber da rede ich gleich noch von. Verantwortlichkeit, Ausbildung oder Training und Bestätigung. Drei kleine Worte, aber drei mächtige Schlüssel, die alle Türen im Leben öffnen können. Wenn du Vater oder alleinerziehende Mutter bist, dann hast du einen ähnlichen Job, ob du willst oder nicht. Dann stelle sicher, dass jedes deiner Kinder alle drei Dinge bekommt. Das zählt. Gib ihnen die innere Sicherheit, nach der sie sich sehnen, indem du ihnen Verantwortlichkeit, Training und Bestätigung gibst. Und denke daran, wir können unsere Welt verändern. Ein junges Leben nach dem anderen. Mein zweiter Punkt, jetzt kommen wir weg von der Sicht des Kindes und gehen auf die Sicht noch mehr stärker des Vaters. Von dir und mir, wenn du Vater bist oder sein wirst. Epheser 6, Vers 1 bis 4 möchte ich gerne lesen. Hier wird Vaterschaft gut beschrieben. Paulus schreibt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Also was steht hier? Da steht einmal, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht. Ein Vater reizt sein Kind, indem er das eine sagt und das andere tut. Weil wir alle haben ein Unrechtsbewusstsein. Und Unrecht tut mehr weh als Schläge. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, das tut weh. Das macht uns, das reizt uns. Dann werden wir rebellisch, da wollen wir von Autorität nichts mehr wissen irgendwann, weil das ist nicht richtig und das spüren wir und das ist nicht richtig. Ich reize mein Kind, indem ich immer nur Schuld zuweise und nie lobe zum Beispiel. Oder indem die Erziehung inkonsequent und unfair ist. Indem jemand in der Familie bevorzugt wird zum Beispiel, reizt sich das andere Kind. Indem Versprechen nicht eingehalten werden, vor allem von uns Vätern. Ich sage diesen Satz immer wieder gerne. Wenn wir etwas versprechen, sollten wir es halten oder wenigstens bei dem Versuch sterben, es zu tun. Da steckt was drin, wisst ihr? Ich erwarte nicht, dass jemand wirklich stirbt, nicht falsch verstehen, aber diese Haltung dahinter ist so kostbar. Ja, und bereit ist, einen Preis dafür zu zahlen, wenn du deinem Kind, auch deinem jungen Kind, damit signalisierst, du bist wertvoll. Wenn ich mit dir einen Termin habe, kleiner Mann, ist das genauso wertvoll, wie wenn ich einen Termin mit unserem Bundeskanzler Scholz hätte. Der ist nicht weniger wert, der Termin. Weil du bist nicht weniger wert, im Gegenteil. Und wenn ich das vermitteln kann, dann wird dieser kleine Mann ein großer Mann. Weil er weiß, sein Wert steht. Er ist nicht abhängig von Leistung. Er ist mein Junge. Und damit ist er wertvoll ohne Ende. Ich gucke in viele Gesichter, die genau wissen, was ich meine. Wir können unsere Kinder reizen, indem wir die Probleme der Kinder für unwichtig halten. Weil sie ja in unserem Erwachsenendenken nicht so wichtig sind. Aber für das Kind kann das ein Riesending sein. Wenn es in der Schule gemobbt wird. Oder wenn es Angst hat, nicht versetzt zu werden. Wenn der beste Freund umzieht. Und so weiter und so fort. Das sind für das Kind existenzielle Dinge, die ernst zu nehmen und da auch Zeit drauf zu verwenden, miteinander zu reden, miteinander zu beten. Das macht so viel aus. Und wenn wir das nicht tun, dann fühlt sich das Kind verraten und allein. Denn das Gegenteil von reizen ist ermutigen. Okay, das war das eine, was Paulus uns redet als Väter. Das zweite ist, ein Vater soll seine Kinder aufziehen. In dem Wort ziehen steckt was Wichtiges drin für uns. Nicht stoßen, aufstoßen, vorwärts, vorwärts und dann ziehen. Ziehen, da steckt Vorbild drin. Ich ziehe mit meinem Handeln, mit meinen Worten, mit der Übereinstimmung von Wort und Tat. Ich ziehe. In der Zucht und der Mahnung des Herrn heißt es hier, soll ein Vater seine Kinder aufziehen. Ist schwierig, wenn du über Gott lästerst oder wenn du ganz offensichtlich Dinge tust, die die Bibel verbietet und rechtfertigst es irgendwie. Wie willst du dein Kind dann erziehen, gottesfürchtig zu leben? Das Wort aufziehen kann auch mit nähren übersetzt werden. Nähren, ich nähre das Kind. Mit was nähre ich das Kind? Was kriegt es von mir? Ein Vater nährt seine Kinder, indem er ihnen Liebe und Ermutigung im Herrn entgegenbringt. Es soll sie auch emotional und auch geistlich nähern. Die Entwicklung des jungen Jesus ist für uns das große Vorbild. Wir lesen in Lukas 2, 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Das wünschen wir uns für unsere Kinder. Dass genau das passiert. Hier finden wir ein ausgewogenes Wachstum. Intellektuell, körperlich, geistlich und sozial entwickelt sich das Kind, wenn wir es richtig nähren. Drittens, ein Vater soll seine Kinder disziplinieren. Das Wort nähren trägt die Bedeutung eines Erlernens durch Disziplin. Ein Wort, das heute manchmal so in der Erziehung ein Fremdwort geworden zu sein scheint. Zumindest so in der Endphase, was wir so erlebt haben in Schule und Kindergarten. Da hat sich was verändert, definitiv. Die 68er haben ihre Stellung eingenommen und verändern einige Dinge in eine seltsame Weise. Ihr wisst, wir sind niemand, die sagen, ihr prügelt eure Kinder oder sowas, um Gottes Willen. Nein, niemals. Das ist nicht der Weg. Aber ein Klaps auf den Po oder mal das Öhrchen ein bisschen langgezogen, in einem gewissen Alter, ist eine gute Idee. Ja, das hat mir nicht geschadet, das wird auch unserem Kind nicht geschadet haben. Unsere drei Kinder haben sich gut entwickelt, trotzdem. Aber hierzu auch ein paar Worte. Gegensätzlich zu einigen modernen Auffassungen von Erziehung ist Disziplin ein grundlegendes Prinzip des Lebens und ein Beweis der Liebe. Immerhin steht im Hebräerbrief, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Das Wort Züchtigung ist ein hartes Wort, das will ich hier gar nicht näher übersetzen. So werden wir nicht mit unseren Kindern umgehen, aber da steckt was drin. Ja, wenn der Herr lieb hat, den lässt er nicht einfach ins Verderben laufen, sondern den erzieht er auch und macht die Fronten klar. Wir disziplinieren in Liebe, niemals in Wut. Weil wir wollen den Körper und auch die Seele unseres Kindes nicht verletzen. Wenn du mitbekommen hast, was passiert, wenn Väter unkontrolliert schlagen zum Beispiel, das macht nicht nur den Körper blaue Flecken, das macht die Seele kaputt. Wenn das in Wut passiert, vor allem, boah, da kennen wir genug Storys von Gewaltverbrechern, die genau den Start hatten. Das wollen wir unseren Kindern nicht mitgeben, oder? Liebe, aber auch Klarheit. Grenzen müssen auch klar sein. Und beim ganz kleinen Kind ist es vielleicht mal, das Öhrchen ein bisschen zu ziehen, damit sie merkt, ey, das geht jetzt gerade gar nicht. Und das machst du einmal, dann ist das normale, klar, okay, das ist die Grenze, die steht. Wenn das Kind 7, 8, 9 Jahre alt ist, dann wirst du mit dem Kind reden. Dann gibt es Verbote vielleicht, dass das Zimmer mal nicht verlassen für eine Stunde oder hast Hausverbot, dass du mit den Freunden nicht spielen gehen, so diese Dinge. Aber auch das sind Grenzen, die ich markiere. Wo ich sage, du hast was getan, das verdient eine Reaktion, weil so können wir nicht weitermachen. Das geht in diesem Haus nicht. Und ja, je älter, desto leichter ist, man kann reden, kann Konsequenzen aufzeigen. Und bitte, die haben nichts mit körperlicher Gewalt zu tun. Ganz wichtig. Wenn wir uns selbst nicht disziplinieren, dann können wir auch andere nicht disziplinieren. Wenn wir Väter disziplinlos leben, schwierig. Beispiel, wenn du negativ über deinen Vater sprichst oder was weiß ich, deinem Vater das sagst, wenn er da ist, vor deinem Kind und dann, wenn er weg ist, negativ sprichst über die dummen Eltern, bla bla bla, was erwartest du? Was glaubst du, wie deine Kinder über dich reden? Ehre deine Eltern, ehre deine Eltern. Ja, auch die Unperfekten, auch die, die dir wehgetan haben früher, auch die, die massive Fehler gemacht haben. Ehre deine Eltern und vor allem auch vor deinen Kindern. Nichts beschönigen, was nicht schön ist, aber du brauchst dir nicht alles erzählen. Ehre sie. Und du säst etwas aus, was du den Rest deines Lebens ernten wirst. Believe me, du wirst es ernten, garantiert. Im Positiven wie auch im Negativen. Und das Negative willst du nicht ernten. Gibt auch diese Geschichte, wo eine Familie beim Abendessen sitzt und der Vater ist alt geworden, er isst ein bisschen unappetitlich, da fällt manchmal auch was daneben und er bekommt dann einen Tisch gemacht, so einen kleinen Tisch neben dem Familientisch, darf nicht bei der Familie sitzen, sitzt ein bisschen getrennt, damit das nicht so unappetitlich aussieht. Und dann irgendwann beobachtet der Vater seinen Sohn, 8, 9 Jahre alt, wie er so handwerklich da 2 Holzstücke zueinander hämmert. Und dann fragt er, was machst du denn da? Dann sagt er, ich mache schon den Tisch für dich, weil du älter bist, dass du auch einen eigenen Tisch hast, wo du dann auch dein Essen essen kannst. Von dem Tag an aß Vater wieder am Tisch der Familie. Er hat kapiert, was er da gerade tut. Er gestaltet seine eigene Zukunft. Ja? Mit der Schwachheit anderer umzugehen, ist eine ganz wichtige Lehre, die wir unseren Kindern mitgeben. Disziplinierung errichtet aus Liebe heraus. Aus Liebe heraus. Nicht aus Machtgehabe oder aus manipulativem Gehabe. Aus Liebe heraus. Schützende Grenzen, wo unser Kind sicher ist. Ich erinnere mich noch sehr gut, Grace, bist heute mein Thema heute. Als die kleine Grace mal nach Hause kam, waren noch Kindergartentage, glaube ich wenigstens zum Ende. Und dann kam sie und sagte zu irgendeiner Freundin, sagt sie, du, die Eltern, die haben die gar nicht lieb. Ich weiß nicht, wie sich jetzt, sag mal Julia. Die haben die Julia gar nicht lieb. Und sag ich, warum haben die die Julia nicht lieb? Die kriegt nie gesagt, wann sie zu Hause sein muss. Die darf bis ins Dunkel, darf sie draußen bleiben. Das hat sie damals realisiert, als Zeichen der Lieblosigkeit. Nicht der, wow, wie cool. Nee, die hat es realisiert, was eigentlich da passiert. Die hatte keine schützende Grenzen, dieses Mädchen. Und wenn da irgendwas passiert wäre, das Mädel war schutzlos. Das hat Grace realisiert. Und das hat mir damals sehr geholfen, zu verstehen, wie wichtig diese Art von Grenzen sind. Die man nicht gerne, man will nicht gerne was verbieten, man nimmt nämlich gerne Spaß wegnehmen dem Kind. Aber manchmal sind solche Grenzen der einzige Schutz, den das Kind hat. Und der letzte Punkt, den Paulus ansprach, ein Vater soll seine Kinder unterweisen. Das ist übrigens die genaue, explizite Übersetzung des Wortes für Ermahnung. Nur Ermahnung, die steht da eigentlich Überweisung. Unterweisung, nicht Überweisung, Unterweisung. Ich unterweise jemanden. Das ist die Form von Ermahnung, die wir im Neuen Testament finden. Und Gott sagt, er unterweist uns. Das steckt da drin. Das ist die Art von Ermahnung, die wir brauchen, die wir auch genießen sollten. Vater und Mutter erziehen das Kind nicht nur durch Taten, sondern durch Worte. Nicht die Kirche oder die Schule ist für das geistliche Wachstum des Kindes verantwortlich, sondern die Familie. Und das kann auch keine Institution jemals ersetzen. Was da heute gerade alles läuft, ist gruselig. Ich bin froh, dass unsere Kinder groß sind. Weil ich das so sehe, diese Tendenz zu Ostverhältnissen wie DDR früher, die Kinder abgeben und Frau geht arbeiten und dann irgendwann, wenn es erwachsenes Kind, kannst du es wieder ein bisschen mehr betreuen. Ja, manche sagen, es war gar nicht so schlimm, aber ich finde es schlimm. Ich finde, da wird was geraubt an Familie und an Möglichkeit der Erziehung, die wir als Eltern haben sollten und niemand sonst. Gerade als christliche Eltern. Lies mit deinen Kindern zusammen die Bibel. Erziehe sie dazu, sie täglich selbst zu lesen. Unsere Kinder, sobald sie lesen konnten, hatten die jeden Tag ihr Kapitel. Das war eine ganz klare Regel unserer Familie. Wir haben uns jahrelang zusammengelesen morgens. Bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden, haben uns getroffen. Die Kinder und ich haben mal unten zusammen Bibel gelesen. Haben uns hinterher kurz ausgetauscht und dann ging es auf die Arbeit und die Schule. So, das ist unser Job als Väter, hier Wege zu finden, wie wir hier einwirken können, wie wir unterweisen können. Und das ist nicht immer, ich muss nicht jeden Tag eine Andacht machen in der Familie. Da gibt es ja auch ganz steife Strukturen, wo ich sage, ist das wirklich so lebensspendend oder ist das nicht mehr dann so eine Abhandlung von Punkten, die man hat. Also achte darauf, dass da Leben drin steckt und dass es für euch funktioniert und dass es die Kinder nicht wegzieht und wegdrückt von Gott, sondern hinzieht. Dass sie eigenständig lernen, ihren Glauben zu leben. Gute Zeichentrickserien zu Hause sind eine gute Sache. Superbuch oder Fliegendes Haus war unsere Zeit, unsere Sachen, die waren so gut. Und lass auch keinen Zweifel daran, dass Gottesdienst Pflicht ist für jeden, der in deinem Haushalt ist. Ob die Person 8 oder 18 ist. Das sind dein Haus, deine Regeln. Lieber Papa, sei hier klar. Ja, aber mein Kind will nicht, ich kann doch nicht zwingen. Oh, du kannst. Du musst nicht in Gottesdienst gehen, mein großer Junge, aber dann zieh bitte aus. So hart, ja, so hart. Mein Haus, meine Regeln. Und das Wichtigste ist der Gottesdienst, sagt die Bibel. Wir sollen die Veranstaltung nicht verpassen. Wir gehören dahin. Und wer das nicht will, kann wohnen, wo er will, aber nicht in meinem Haus. Okay. Kein Applaus. Nein. Soll nur Spaß. Alles gut. Ihr müsst das ja nicht so sehen. Das sind ja nur Impulse, die ich gebe. Du kannst das ja ganz anders machen. Das ist ja dein Haus. Aber ich werde für mein Haus irgendwann Rechenschaft geben müssen vor Gott. Und du für deins. Und ob ich es richtig gemacht habe, werde ich spätestens dann wissen. Vielleicht war es ja auch alles falsch. Aber vom Herzen her falsch dann. Im Herzen das Richtige tun wollen. Ich verweise auf die Predigtreihe Wurzeln und Flügel. Da geht es, glaube ich, 4 oder 5 Teile lang nur um Kindererziehung. Wenn dich das interessiert, findest du kostenlos im Netz, auf YouTube oder auch in unserem Podcast. Ich würde jetzt gerne, bevor wir den letzten Teil machen, ich habe noch Zeit, ja, noch Zeit, einen Entscheidungsaufruf machen, jetzt an dieser Stelle, und zwar einfach am Platz, wo du bist. Ich möchte auch nicht hören, was du entscheidest. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, aber ich möchte dich einladen, dich, jetzt geht es an Männer, an Väter, auch zu Hause. Wenn du sagst, ich habe jetzt eine Sache oder zwei Sachen, die habe ich gerade echt gerafft, die hat der Heilige Geist in mir so lebendig gemacht. Ich möchte da jetzt eine Änderung. Vielleicht musst du Buße tun über was du bisher falsch gemacht hast. Das ist in Ordnung, habe ich hunderte von Malen gemacht als Vater. Das ist wichtig, wir brauchen immer wieder diese Richtungskorrekturen von Gott. Vielleicht ist es doch heute eine drin. Vielleicht ist es aber auch etwas, wo du sagst, das möchte ich gerne probieren, das möchte ich gerne tun. Dann lade ich dich ein, jetzt wo du bist, einfach aufzustehen. Und da stehen zu bleiben, wo du bist. Wer was verändern möchte, ich möchte nämlich kurz für euch beten. Und zu Hause genauso, wenn du das bist, steh einfach da vor deinem Fernseher oder vor deinem Tablet oder was auch immer. Und Gott weiß, warum du stehst, du weißt, warum du stehst. Und ich danke dir, Vater im Himmel, für jeden Mann, der hier steht. Auch für jede Frau, jede alleinerziehende Mutter, die hier steht und sagt, ich will hier was verändern. Herr, du bist der Vater aller Vaterschaft. Alles kommt von dir. Du bist das Ideal. Du bist das himmlische Normal. Wir wollen uns an deiner Norm messen lassen. Und ich bete, Herr, du hast das Wollen geschenkt und schenk jetzt auch das Vollbringen für jeden Einzelnen, der steht, dass sie das durchsetzen können, was sie hier beschlossen haben. Du nimmst das entgegen, wenn Buße hier dran ist. Du nimmst das Betroffene, du nimmst das hin und du veränderst die Situation. Komm, Heiliger Geist, komm du jetzt gerade und inspiriere uns, Väter, mit deinen Gedanken über unsere ganz persönliche Situation. Inspiriere uns, füll uns mit deinen Gedanken. Und lass uns hier rausgehen mit ganz konkreten Ideen, was und wie wir was ändern können. Damit wir ein größerer Segen sein können für unsere Familien. Danke, Herr. Amen. Amen. Vielen Dank. Bitte nehmt wieder Platz. Der letzte Punkt ist ein sehr schöner. Das ist der Name dieser Predigt. Du hast einen Vater. Nachdem wir uns nun angeschaut haben, was vaterlose Kinder vermissen und wie christliche Väter sein sollen, erklimmen wir nun die Spitze des Themas Vaterschaft, indem wir uns den Vater anschauen, den wir alle haben oder haben könnten. Gott ist der absolute Vater. Der Einzige, der dieses Wort für sich in Anspruch nehmen kann. Im Epheser 3, 14 steht, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf Erden ist. Er ist der Super Daddy. Er ist der Einzige. Wir versuchen es zu sein. Er ist es. Er ist Super Daddy. Er ist der Vater von allem, was im Himmel und auf Erden ist. Von allem. Diesem Universum. Er ist der Papa von allem. Und das, was so besonders daran ist, wir reden von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Himmel alleine ist schon etwas, da könnte man länger drüber reden, was das eigentlich meint. Er hat alles geschaffen, was ist. Und dieser Vater gibt uns etwas mit, was so kostbar ist, dass ich es bis heute nicht ganz kapiert habe. Ich lese es immer, ich höre es immer und ich bin begeistert davon, aber ich habe es nie ganz mit meinem Verstand erfasst. Und zwar Johannes 17, Vers 23. Jesus betet hier. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin.
Amen.
Ich meine, gibt es eine größere Bestätigung in diesem Universum, als zu wissen, dass Gott, der Vater, mich so liebt, wie Jesus seinen eigenen Sohn? Also wenn ich jemandem sage, ich liebe dich so wie Grace, wie Rafa, wie Caleb, dann ist das mein absolutes Maximum an dem, was ich sagen kann. Also außer ihr, das ist natürlich nochmal eine Nummer drüber, aber wisst ihr, was ich meine? Und wenn Gott im Himmel mir sagt, Bernd, ich liebe dich so sehr wie Jesus. Das versteht ihr, ich habe es nie ganz verarbeiten können bis jetzt. Das ist einfach zu groß. Ich kann es mir nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber ich weiß, es bedeutet unglaublich viel. Nein, unglaublich. Unglaublich viel. Faszinierend viel. Wundervoll viel. Das bedeutet es für mich. Wir reden von diesem Vater, der dich so liebt wie Jesus. Und das meint nicht dich in der perfekten Form deiner irdischen Existenz. Das meint dich heute. Ja, aber weißt du, was ich heute Morgen gemacht habe? Dich heute. Aber gestern, weißt du, der Streit? Dich heute. So liebt er dich. Ich sage immer gerne, er liebt dich und mich auch so sehr, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind. Das ist gute Nachricht. Deswegen hat er uns Buße geschenkt. Wann immer du diesen Geist der Buße empfängst, das ist eines der größten Geschenke, die der Himmel dir macht. Denn Buße ist immer der Weg raus. Raus aus der Ehekrise, raus aus den schlechten Beziehungen zu deinen Kindern, raus aus Frustration auf der Arbeit oder was auch immer. Buße ist immer der Weg raus. Buße ist das größte Geschenk, was der Himmel mir macht. Und das ist nicht immer da. Deswegen nimm, wenn du es hast und es bekommst, nimm es, greif es und sag, oh, ja, danke, du hast zu Recht, ich vergib mir, es war so dumm von mir. Und dann kommt Reinigung rein, Heiligung rein und der Himmel geht wieder auf, weißt du, die Freude kommt zurück, Frieden ist wieder da. Und egal, die Umstände sind immer noch dieselben, aber du bist, alles gut. Und die Energiepreise steigen, alles gut. Ja, aber weißt du nicht, das Krieg, alles gut. Ja, und vielleicht stirbst du morgen, alles gut. Weil, es ist alles gut zwischen mir und ihm. Wenn zwischen dir und ihm alles gut ist, Die Dinge hier auf Erden sind auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Ja, was will ich euch noch sagen über den Vater im Himmel? Jesus sagt den Schlüsselsatz, weil viele stellen sich das ja vor, die gucken das Alte Testament und sehen, oh, das Gemetzel da, was Gott in Auftrag gegeben hat und die Gerichte von Gott und furchtbare Sachen sind passiert. Und mir fehlt die Zeit, das jetzt hier im Detail zu erklären. Es gibt Erklärungen, ganz klare Erklärungen. Aber wesentlich ist, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich möchte, dass ihr als seine Kinder, wir sind ja nicht mehr Juden im Bund von Israel oder gar Feinde Israels, das waren andere Stadien der Menschheit. Gott sei Dank gehören wir da nicht rein, sondern wir sind seine Söhne. Entschuldigung. Wir sind seine Söhne und Töchter. Völlig anderer Status. Und zu denen hat Gott eine ganz klare Beziehungsdefinition. Und die hat uns Jesus selbst verraten. In Johannes 14, 9. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagte Jesus. Die wenigsten Christen, die ich kenne, haben Probleme mit Jesus. Ah, oh, der liebe Jesus, der ist gut. Der hat immer Leute geheilt und der war immer nett und freundlich. Und Vater bin ich nicht so ganz sicher, so, ne, wie der immer so drauf ist. Aber Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist exakt, wie er ist. Wenn du mit Jesus keine Probleme hast, solltest du auch keine mit dem Vater haben. Die beiden sind eins. Auch Jesus konnte zornig werden. Denkt am Tempel, diese mit dem Peitschen hat er da aufgeräumt. Also das göttliche Zorn kennt Jesus auch. Er ist nicht immer nur lieb und nett gewesen. Er war sehr provokant, scharfzüngig und klar in dem, wer er war. Und Gott im Himmel, der Vater im Himmel, ist wie Jesus. Das hat er zu Philippus gesagt, weil Philippus fragte sich, ja, zeig uns doch mal den Vater, du redest immer vom Vater. Wer ist denn der Vater? Und Jesus sagt, ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich kennt, weiß genau, wie der Vater ist. Dann hat er uns ja dieses wunderschöne Gleichnis gegeben, fällt mir jetzt die Zeit zu, vom verlorenen Sohn. Ich meine, hey, das ist der Vater. Das hat er uns gegeben, nicht um eine nette Geschichte zu erzählen, sondern um uns allen zu zeigen, wie der Vater ist. Er ist kein manipulativer Vater. Er ist kein abwesender Vater. Er ist kein gewalttätiger Vater. Er ist ein sehr sanfter Vater, ein sehr großzügiger Vater. Er hält viel aus, lässt sich tatsächlich auch vieles gefallen. Und es lässt seine Liebe zu uns in keinster Weise trüben, auch wenn wir Fehler machen. Das alles ist in dem Beispiel drin, was er uns da gegeben hat. Nun, Matthäus 3, Vers 17 zeigt uns die Liebe, die der Vater für Jesus hat. Und ihr erinnert euch, dieselbe Liebe hat er für dich, richtig? Okay, also was ich jetzt sage, betrifft nicht nur Jesus, sondern auch dich und mich. Die Situation war, es war Taufe wie heute auch, war an einem Fluss im Jordan, nicht ganz so sauberes Wasser wie hier, auch nicht ganz so warm. Und da kamen sie, die Jünger, kamen an und Jesus kam an, um sich taufen zu lassen. Johannes der Täufer war da, sein Cousin, der taufte dort. Und als das passiert war, lesen wir Folgendes. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wow. Der Vater im Himmel ist sich also nicht zu schade, uns mit klaren Worten vor allen anderen zu bestätigen. Also die kostbarste Bestätigung ist die vor allen anderen. Das sagen wir immer in Ehe, wenn wir sagen, bitte, bitte lobe deinen Ehepartner vor anderen. Weil oft geschieht das Gegenteil. Man macht sich gegeneinander schlecht, so in der Clique und so, oh, meine Frau, die Alte, bla bla bla. Ja, das macht so viel kaputt. Ehrt einander, voreinander. Das ist eine gute Sache. Wenn ihr Kritik habt, macht es unter vier Augen, macht es miteinander klar. Aber ehren immer vor allem Kritik immer unter vier Augen. Das ist ein Grundsatz auch in jeder Art von Mitarbeiterschaft oder von Führung. Alles andere geht schief. Und das, was Gott dem Jesus bei der Taufe sagte, das sagte er noch einmal ein bisschen später, Matthäus 17, bei der Verklärung. Als er noch redete, siehe, da überschattete sich eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Was passierte da? In beiden Fällen, wo Gott der Vater mit übernatürlicher Stimme sozusagen seinen Sohn bestätigt hat, sagte er drei Sachen. Er gab ihm Akzeptanz, Zugehörigkeit. Du bist Teil meiner Familie, machte er klar vor allen anderen. Das ist mein Junge, das ist mein Bub. Und dann gab er ihnen Liebe und Zuneigung, auch vor allen anderen. Mein geliebter Sohn. Und schließlich Annahme und Bestätigung, an dem ich wohlgefallen habe. Dieses alte Wort meint, ich habe so einen Spaß mit ihm. Ich habe so viel Freude an ihm. Er macht mich so stolz. Das ist ein guter Junge. Das ist der Beste. Ich spreche manchmal so von meinen Kindern. Und du bestimmt auch von deinen. Und das ist das, was wir alle hören müssen. Und zwar zum einen von unserem natürlichen Vater, wenn wir das denn noch kriegen. Manche Väter sind nicht mehr am Leben, können uns das nicht mehr sagen. Aber da ist einer, der dir das jetzt gerade sagt. Egal wie jung oder wie alt du bist. Also du kannst ja sitzen mit 80 Jahren und dein Körper ist vielleicht schon nicht mehr ganz so stark. Und er sieht dich an und sagt, du bist mein Bub. Du bist mein Bub. Ich hab dich so lieb. Ich bin so froh, dass du da bist, dass du mit mir durch dieses Leben gehst. Und ich freue mich so auf die Ewigkeit mit dir. Das sagt er zu dir als seiner Tochter. Dein Papa wacht jeden Morgen mit einem Lächeln auf, wenn er dich sieht, wie du aufwachst. Er wacht auf, er schläft ja nicht in der Form, aber er sieht dich. Er kommt morgens zu dir. Er will den Tag mit dir anfangen. Er wartet auf dich. Wir nehmen uns nicht immer die Zeit, die wir haben sollten mit ihm. Einige tun das, das weiß ich. Und er freut sich über jede Minute, die er auf die Weise mit uns verbringen kann. So wie du, wenn du erwachsene Kinder hast, dich über jede Minute freust, wo dein Kind mal zu Hause ist. Und jetzt zusammen Zeit verbringt. Ich habe jetzt mit meinem Sohn Raffi ein nettes Frühstück gehabt am Samstag. Es war so schön, völlig ungeplant. Wir haben 2 Stündchen fast draußen gesessen am Balkon und haben zusammen Omelettes gebacken und haben dann da gesessen, haben gefrühstückt, haben geredet. Einfach nur geredet. Es war so schön. Und genau das ist, was der Vater im Himmel liebt, wenn er Zeiten mit dir ganz alleine hat. Und er kann das. Er kann mit jedem von uns ganz alleine Zeit verbringen. Ist das nicht schön? Wir haben das eben gesungen. Das ist Identität. Die meisten Menschen haben eine Identitätskrise, weil sie keine Ahnung haben, wer sie eigentlich sind. Der sagt das, der sagt das. Guck dir doch diese ganzen, hier Instagram, ich habe immer so Videovorschlägchen gemacht von Mädels, die dann irgendwo ihren Körper da zeigen und Kleidchen anziehen und oder Männer mit ihren Muskeln spielen. Und ich denke, alle wollen einfach nur das eine. Guck, sag mir doch, ich bin schön, gib mir ein Like. Sag mir, ich bin was wert. Sag mir doch, ich bin irgendwas wert. Sag mir, hast mich lieb. Jeder sucht danach, überall, heute digital ganz viel. Aber wir wissen, er sagt es uns sogar. Selbst wenn mir das kein Mensch sagt, er sagt es mir permanent. Er ist mein größter Fan, weißt du? Jetzt, wenn ich predige, er guckt zu. Er küsse, ist mein Bub auf der Bühne. Ja, go for it, mach das gut. Das höre ich, wenn ich an ihn denke gerade. Das macht er bei dir auf deiner Arbeit genauso. Er ist stolz auf alles, was du machst, wie du mit Leuten umgehst, wie du mit deiner Ehefrau umgehst, mit deinem Ehemann umgehst, wie du mit deinen Kindern umgehst. Alles, was du auch falsch machst, wenn es in besten Motiven ist. Er sieht es doch. Er weiß, wo du verzichtest, wo du widerstehst. Er weiß auch, wo du fällst und Buße tust. Und er liebt es, wenn du kommst und sagst, Papa, ich habe Mist gebaut, es tut mir so leid. Und sagt, okay, komm her, komm her. Alles gut. So ist er. Nur weil wir nicht immer so sind, sollten wir ihn nicht verändern, weißt du. Manche von uns sind mit anderen Gottesbildern aufgewachsen und die übertragen wir schnell dann tatsächlich auf den realen Gott und denken, naja, er ist ein kritischer alter Mann im Himmel und jeden Fehler, den ich mache, den wird er mir bis zum Ende auf mein Brot schmieren und in Ewigkeit werde ich dafür leiden müssen. Das ist nicht die Wahrheit. Oh ja, das ist eine gute Idee. Dankeschön. Ich fasse zusammen. Vaterlose Kinder vermissen Verantwortlichkeit, Training und Bestätigung. Väter hingegen sollen nach Gottes Willen ihre Kinder nicht reizen, sie stattdessen gut aufziehen, nähren, disziplinieren und bestätigen, unterweisen. Und Gott, der Vater, der beste Vater der Welt ist, hat dich in seine Familie aufgenommen. Oder will das gerne tun, wenn du ihn noch nicht persönlich kennst. Er liebt dich von ganzem Herzen und er bestätigt dich allumfassend und dauerhaft. Gott versprach David, im Alten Testament schon, der Gott unbedingt ein Haus bauen wollte, für seinen Sohn Salomon folgendes. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war. Weißt du, als der verlorene Sohn aus der Geschichte, die Jesus selbst erzählte, um den Vater eben vorzustellen, erkannte, wie dumm er gewesen war, traf er die wichtigste Entscheidung seines ganzen Lebens. Und das steht in einem Satz. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist der klügste Satz, den ein Mensch je gesprochen hat. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und ich möchte fragen, ob jemand ist heute, der diese Entscheidung für sich trifft. Der sagt, ja, vielleicht sitzt du schon hier jahrelang, aber dass du sagen würdest, ja, ich habe eine Beziehung zu Jesus oder zum Vater im Himmel, würdest du sagen, ja, weiß nicht, glaube ich nicht so, sehe ich nicht so, spüre ich nicht so. Dann ist das dein Moment, auch wenn du zu Hause zuschaust. Weißt du, haben wir ein paar Leute, die zu Hause zuschauen. Wow, richtig viele heute. Ich gucke mir das auch gleich in Ruhe an. Aber vielleicht bist du da und sagst, ja, ich habe keine Beziehung zum Vater im Himmel. Wie soll das denn gehen? Und ich sage dir was, es geht nicht, indem du Mitglied in der Kirche bist. Auch nicht hier Mitglied im Christentum. Das reicht nicht. Es geht nicht, indem du gute Werke tust und das dir irgendwie zu verdienen versuchst. Es geht nur auf einem einzigen Weg. Nämlich zu sagen, Vater, ich glaube an dich, ich glaube an Jesus, ich glaube an diesen Erlösungsplan und ich habe nichts dazu getan, dass ich es mir verdiene. Ich kann es mir nicht verdienen, ich hab's nicht drauf. In diesem Leben komme ich alleine nie ans Ziel. Aber ich habe verstanden, du bietest mir es kostenfrei an. Alles, was ich tun muss, ist zu sagen, bitte vergib mir meine Schuld, meine Lebensschuld. Und zack, wird die Vergebung instand gesetzt, in Kraft gesetzt, die längst bezahlt wurde am Kreuz vor 2000 Jahren. Es ist bezahlt worden mit dem Blut von Jesus selbst. Alles, was wir tun müssen, ist sagen, bitte vergib mir. Und er verspricht, von dem Moment an zieht er in dein Leben ein und macht alles neu. Außen bist du derselbe. Du kämpfst doch immer noch mit dem einen oder anderen, das ist ganz klar. Aber innen drin passiert was in dir. Eine Revolution. Er macht alles neu. Er startet mit deinem Geist, der in einem Augenblick von neuem geboren wird und dann sozusagen die Seele ansteckt. Und die wird dann Stück für Stück erneuert im Laufe des restlichen Lebens. Du wirst dann merken, wie Gott an dir arbeitet, wie es schöner und besser wird, du kraftvoller wirst. Ja, ich will nicht mehr Worte dazu machen, ihr wisst Bescheid. Wer das möchte, vielleicht stehen wir einfach mal zusammen auf. Es ist ein guter Moment, wieder mal die Durchblutung anzuregen. Durchblutung meine ich, dass Gottes Blut jetzt neu freigesetzt wird, um das zu bewirken, wozu es geflossen ist vor 2000 Jahren, nämlich zur Vergebung. Und wer das möchte, sprich mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Herr, ich bekenne mich schuldig. Und ich bringe dir all meine Lebensschuld. Jede Sünde, die ich getan habe. Es tut mir leid, Herr. Bitte vergib mir. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte in deiner Familie sein. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr und Vater. Amen. Amen. Und wenn du hier bist und hast dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen, bitte verlass dieses Gebäude nach dem Gottesdienst nicht sofort, sondern haben wir jemand hier stehen, ein neues Leben-Team? Hier vorne, die zwei Ladies. Genau. Die stehen nachher wahrscheinlich da drüben und dann haltet ihr mal kurz und sagt hier, ich habe das Gebet heute gesprochen. Die haben nämlich noch eine Kleinigkeit, ein kleines Geschenk für dich ganz persönlich und das solltest du nicht verpassen. Und wenn du es online gesprochen hast, bitte schreib mir an pastor@cclm.de eine E-Mail und ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, wenn du diese Entscheidung heute für dich getroffen hast. Ich würde dir auch eine Kleinigkeit zukommen lassen und auch für dich beten. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin.